Moin und herzlich willkommen zu Ems Echo, dem Podcast der Wachstumsregion Ems-Achse, das stärkste Regionalbündnis Niedersachsens. Ho, 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 können wir schon fast sagen, denn wir haben es gar nicht mehr so weit bis Weihnachten. Herzlich willkommen zum Ems Echo, dem Podcast der Ems-Achse. Ich freue mich, dass wir auch im Dezember es nochmal schaffen, zusammenzukommen, weil ja grundsätzlich der Dezember rappelvoll ist mit allen möglichen Terminen. Heute mit zwei Gästen. Auf der einen Seite Dirk Lösen, der Geschäftsführer der Ems-Achse. Schön, dass du da bist, Dirk. Hallo.
Moin, Ludger. Hallo.
Und Johannes Bus, der Caritas-Direktor des Diözesan-Caritas-Verbandes für das Bistum Osnabrück. Direkt aus Osnabrück. Schön, Johannes, dass du dabei bist.
Sehr gerne.
Ganz kurz die Stimmungslage. Also wir haben fast schon Nikolaus, das erste Türchen am Adventskalender ist schon geöffnet, wobei manche heute ja nicht mehr diesen klassischen Adventskalender haben, sondern sich irgendwelche Säckchen dahin hängen. Es ist auch nicht mehr immer nur Schokolade drin, sondern manchmal auch so ein bisschen Spielzeug, vor allen Dingen, wenn man Kinder hat. Johannes, wie ist es bei dir? Wie ist bei euch die Celebration? Gibt es auch für jedes Kind sozusagen einen einzelnen Kalender oder teilt man das sich bei euch auf? Wie macht man das?
Also wenn ich jetzt sicher wäre, dass meine Kinder das hier hören würden, würde ich es ja nicht verraten. Ja? Aber es sind drei Seile mit Säckchen dran.
Super.
Und unsere Kinder freuen sich sehr, wenn da ganz am Ende Weihnachten dann das Lego-Set zusammengebaut ist.
Also Wahnsinn.
Es sind Einzelteile. Okay.
Super, finde ich gut. Lego ist sowieso, ich weiß nicht, also wir haben schon damit gespielt, Dirk, du sicher auch, Johannes, ich gehe mal davon aus, du auch, dass das immer noch so mega aktuell ist. Was ist denn da heute so drin? Früher musste man sich ja so kleine Häuschen bauen und irgendwie mal ein Auto und so weiter, aber das sind ja heute richtig coole Figuren geworden, ne?
Ja, also ich war früher eher Playmobil und meine Kinder Lego, die wollen mit meinen Playmobil-Sachen nicht mehr spielen.
Das ist ja ein Ding.
Aber jetzt sind es irgendwie eine Rakete von Star Wars oder irgendein Palutenteil, was zusammengebaut werden muss und irgendwas von Harry Potter. Also das sind so die Dinge, die ganzen Giveaways, ne, die sind's ja nicht, kriegst ja nicht kostenlos. Aber die ganzen Filme und so, die werden jetzt von Lego vermarktet.
Wie ist bei dir, Dirk?
Ja, unsere Kids sind ein bisschen größer, wobei Lego ab und zu sogar auch nochmal rauskommt. Aber nein, also wir haben vier Kids ja, die das Haus verlassen haben. Da braucht man keinen Adventskalender mehr. Aber wir versuchen schon uns trotzdem so, gerade in der Weihnachtszeit oder in der Adventszeit, dass man vielleicht nochmal das ein oder andere gemeinsam macht, mal auf den Weihnachtsmarkt geht oder mal einen Sonntagsbrunch, damit man sich ein bisschen auch auf das Fest vorbereitet.
Oder den Schokoladenbrunnen im Garten sprudeln lassen. Okay, anderes Thema. Wir kommen heute nämlich zu einem Thema, was unmittelbar auch mit Weihnachten zu tun hat. Denn Weihnachten ist ein christliches Fest. Und alle warten natürlich dann darauf, dass am Heiligen Abend dann man in die Kirche geht und das Weihnachtsfest feiert. Die Tage sind schon dunkel. Und natürlich wollen wir heute auch Themen ansprechen mit Menschen, denen es vielleicht nicht ganz so gut geht. Es geht um Wunschbäume, es geht darum, wie man Geld spenden kann, es geht darum, was machen eigentlich zum Beispiel Sozialverbände, gerade in dieser Zeit bemerken sie dann ganz besonders, dass es an allen Enden brennt, auch dass die gesellschaftlichen Veränderungen dazu beitragen. Deswegen wollen wir heute sprechen über die Caritas im Bistum Osnabrück. Ich habe es ja gerade schon gesagt, Johannes, du bist der Caritas-Direktor. Wenn ich so unterwegs bin, vielleicht geht es dir auch so, Dirk, dann werfen die Leute ab und zu Caritas und Diakonie und Paritätischer Wohlfahrtsverband durcheinander, wobei Caritas und Diakonie oft durcheinander geworfen werden. Vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, wann ist der Caritasverband in Deutschland überhaupt gegründet worden und seit wann ist der auch tatsächlich im Bistum Osnabrück aktiv?
Und der Caritasverband ist schon über 125 Jahre alt. Also wir haben schon viele Jubiläen gefeiert. Der entstand 1897, also im schönen Erzbistum Köln. Und da haben sich die Menschen zusammengetan und unterschiedlichste Organisationen zusammengetan und gesagt, es gibt so viele Hilfsangebote, die alle als Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer unterwegs sind. Wir wollen einen Verband gründen, wo man sich gegenseitig beraten kann, unterstützen kann, Zusammenschlüsse finden kann mit dem Motto Not sehen und handeln. Das ist das Motto des Caritasverbandes und damit ist man überall in Deutschland und eben auch weltweit unterwegs. Mhm. Also Caritas ist ja eine Weltmarke.
Da wollte ich gerade sagen, wenn man zum Beispiel bei der Tagesschau oder auch beim Heute-Journal und anderen Nachrichtenformaten, wenn es dann heißt, sie können zum Beispiel bei dieser Katastrophe oder bei diesem Ereignis helfen, da gibt es im Prinzip so einen Zusammenschluss aus vielen Verbänden. Da ist in der Regel auch immer Caritas International dabei. Zu erkennen übrigens, und das ist ja für viele auch wichtig, wenn die Autos der Caritas in der Gegend herumfahren, dann sind sie meistens in weiß lackiert und haben das sogenannte Rote Flammenkreuz. Dazu gibt es ja auch eine Geschichte, Johannes.
Ja, Flammenkreuz, das ist Flamme an sich, ist Wärme, Feuer. Das steht ein Stück weit für die Nächstenliebe. In der Bibel vielleicht auch so ein Satz, brannte uns nicht das Herz in der Brust. Also dieses Feuer, was wir irgendwie haben müssen, um für andere Menschen da zu sein, das ist das Symbol der Caritas und das wirklich weltweit. Also wir haben Menschen, die aus der Ukraine zu uns kommen, die gehen an einem Haus vorbei und sagen, hier kriege ich Hilfe.
Ja, also wirklich international steht auch dafür. Der Caritas, Diakonie, beide sind, glaube ich, Mitglied auch in der Ems-Achse. Wenn du so drüber nachdenkst, du hast ja lange auch in Ostfriesland gearbeitet, da ist die Caritas nicht ganz so stark. Das ist, glaube ich, eher die Diakonie als Wohlfahrtsverband. Bist du auch noch kirchlich engagiert?
Ja, also Kirche hat ein Stück weit mein ganzes Leben geprägt, auch über eine katholische Studentenverbindung. Wir haben natürlich viele Berührungspunkte jetzt auch bei der Ems-Achse mit den Partnern. Und natürlich ist die Caritas der in der Ems-Achse ein Stück weit der dominierende, würde ich nicht sagen, aber der stärkste Partner. Die Diakonie im ostfriesischen Teil ein wichtiger Player. Und dann kommen ja noch viele weitere Akteure dazu. Am Ende ist es, glaube ich, wichtig, dass wir auch die Vernetzung schaffen zwischen Wirtschaft, zwischen Kommunen, zwischen den sozialen Organisationen. Denn das ist schon etwas, was wir feststellen und wo wir heute vielleicht auch nochmal ein bisschen darauf eingehen, dass die Schere ja ein Stück weit auseinandergeht. Es gibt Menschen, denen geht es sehr gut. Wir haben aber ja zunehmend, dass der Mittelstand wegbricht und es gibt Menschen, die brauchen Hilfe in unterschiedlicher Form. Und da sind wir froh, dass wir Caritas, Diakonie und weitere Player hier in der Region haben, die ja mit viel Erfahrung, aber auch viel Engagement an das Thema rangehen.
Kommen wir gleich noch mal drauf, weil ich glaube, es ist auch schon wichtig, auch das mal einzuordnen, weil es ist für viele eine kirchliche Einrichtung, es ist aber ein eigenständiger Verband, der selbstverständlich an der Stelle auch zur katholischen Kirche gehört. Und Johannes, vielleicht kannst du auch noch mal sagen, du bist ja nicht nur in Anführungsstrichen der Caritas-Direktor und auch kirchlich engagiert, sondern du hast ja tatsächlich auch noch ein Amt in der Kirche.
Ja, also insofern, der Caritas-Direktor ist für den Caritas-Verband irgendwie Vorstandsvorsitzender.
Richtig, ja.
Ist gleichzeitig irgendwie auch ein Angestellter des Bistums und in der erweiterten Bistumsleitung zu Hause. Privat, das nennt man damit Zivilberuf, darf ich noch als Diakon, was so neben Familie und Job noch möglich ist, in der Gemeinde unterstützen. Mhm. Also sind im Besonderen Menschen, die sagen, wir wollen unsere Kinder taufen, trauen, beerdigen. All das gehört dazu, ja.
Es ist ein großer Bereich und Dirk hat es gerade schon angesprochen. Wir können einfach davon ausgehen, dass wenn wir uns hier unterhalten, dass es uns einigermaßen gut geht, dass wir also eigentlich nicht von der Hilfe, auf die Hilfe der Caritas zurückgreifen müssen. Auf der anderen Seite, also als ich klein war, als ich junge war, oder es geht vielleicht Dirk und dir auch so, Johannes, ich war zum Beispiel Messdiener und man brachte das den Kirchenboten rum oder man hat Spenden gesammelt etc., weil auch damals das Thema Armut ja schon da war und man ja auch schon sehr früh, zumindest ist das aus meiner Erfahrung so, auch an dieses Thema herangeführt wurde, dass es nicht nur allen Menschen gut sind und dass man auch für die Menschen eintreten soll, die in Not sind. Deswegen auch dieses Motto Not sehen und handeln, was ich damals noch nicht kannte, aber damit bin ich sozialisiert worden. Ist das bei dir auch so gewesen, Johannes?
Ja, ist so. Und vielleicht ganz aktuell. Also wir haben letztes Wochenende uns getroffen mit 90 ehemaligen Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern Wahnsinn. Der Walnoster Messdiener. Übrigens einmal Messdiener, immer Messdiener ist da das Motto.
Ja.
Und man hat Menschen gesehen und mit denen man zusammen aufgewachsen ist. Die sind aus Süddeutschland, aus was weiß ich wo gekommen und haben gesagt, das war für uns so wertvoll, diese Zeit. Nach vielen Jahren des weggezogen Seins kommen wir zusammen. Und wenn man dann mit den Leuten spricht, sind ganz viele im sozialen Bereich engagiert, hauptberuflich. Also ganz viele in der Jugendhilfe, als Ärztin im Krankenhaus. Also das hat mich schon wirklich fasziniert und aber auch überrascht, dass wir wirklich so ein Engagement haben für andere, ja.
Ist doch wahrscheinlich auch prägend, Dirk, ne? Also das wollte ich gerade sagen, wenn man das so auch der Nahost, man muss ja auch ein gewisses Gefühl dafür haben, glaube ich. Ich glaube, so Hilfsbereitschaft und sowas kannst du nicht dir anlernen, sondern das muss im Prinzip schon in dir drinstecken.
Ja, ich glaube, das ist das, was viele heute sich ja auch wünschen von den Azubis, von Studierenden. Wir haben ja ein Stück weit eine Vereinzelung manchmal, wenn jung wie alt, ich will das gar nicht so auf die Generationen ausspielen, aber wenn Menschen eben zunehmend sich mit Social Media nur noch beschäftigen, beim Sport lieber ins Fitnessstudio gehen, anstatt im Verein zu sein, Und da sind die Messdiener, ich war selber tatsächlich auch Messdiener, aber es gilt natürlich auch für viele andere. Nehmen wir die KLJB oder die Landjugend allgemein, nehmen wir die Pfadfinder und so weiter, dass Menschen eben gemeinsam was machen, soziale Kompetenzen lernen. Und ob das dann nachher in den sozialen Bereich führt oder ob das einfach dazu führt, dass ich ein besserer Teamplayer bin. Und das gilt natürlich auch für die Sportvereine. Das gilt letztendlich alles, wo junge Menschen oder Menschen überhaupt Gemeinschaft erfahren. Ich glaube, das schärft so ein bisschen den Blick nach links und rechts und das schärft vielleicht auch ein bisschen den Blick darauf, ich sag mal, dass das nicht so klassische Werdegänge sind, wo man in seiner Bubble lebt und man ist vielleicht nur unter privilegierten Kindern und nur unter privilegierten Familien, sondern dass man dann in solchen Gruppen auch mal sieht, Mensch, da trägt vielleicht jemand die Kleidung seiner Geschwister auf und andere Dinge, wo man eben sagt, es muss nicht gleich für Armut stehen, sondern das kann ja ein Stück weit auch gezielte Nachhaltigkeit sein, aber wo man merkt, es muss auch nicht immer alles nur schickimicki sein, sondern wo man ja sieht, dass es anderen Menschen anders geht und da einen Blick für zu kriegen, finde ich, glaube ich, auch ganz wichtig.
In jedem Fall, und wir kommen natürlich gleich auch nochmal auf das Thema, also was Unternehmen, Verbände wie der Caritasverband eben gerade in diesem Bereich, um Menschen da nicht ganz alleine zu lassen. Aber vielleicht sollten wir noch mal ein bisschen auf die Struktur zurückkommen. Wir haben ja gerade schon mal darüber gesprochen, woher kommt der Caritasverband heute mit Sitz in Freiburg, also als deutscher Caritasverband mit einer Dependance noch in Berlin. Aber Johannes, das ist eine Riesenlandschaft von Caritasverbänden. Du bist ja dann auch mit drin sozusagen in der Führung dieser ganzen Verbände. 27 diözesanen Caritasverbände gibt es und sie bilden quasi so die mittlere Ebene der Struktur. Und einer dieser Caritasverbände ist der DCV, der Diözesan Caritasverband Osnabrück. Kriegt man das denn überhaupt noch unter einen Hut? Weil manche haben das Gefühl, 16 Bundesländer sind schon zu viel, aber 67 Caritasverbände, wie funktioniert das?
Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, so ähnlich wie bei den Bundesländern. Also, okay. Ja, die Ideeführung aus einer Hand können wir da auch vergessen. Also okay. Die Trägerlandschaft ist so bunt. Es sind Vereine, die Träger von Caritas-Einrichtungen sind, Orden, Caritas-Verbände selbst auf unterschiedlichen Ebenen. Und das, also in Deutschland insgesamt sind es über 700.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Wahnsinn. In dieser Caritas-Familie. Wahnsinn. Also in der Region Ems-Vechte sind es alleine ungefähr 25.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und da ist schon unsere Zielrichtung zu sagen, wir wollen irgendwie Einheit in dieser Vielfalt leben. Und da arbeiten wir ganz, ganz viel für diese Verbandsentwicklung. Und manchmal bist du sehr nah dran an Einrichtungen, manchmal ein bisschen weiter weg. Ich glaube, das ist in allen Organisationen so eine Problematik, die da drin steckt. Ja.
Du hast gerade schon mal gesagt, also dass du auch in Kirche, bei der Kirche angestellt bist, also beim Bistum angestellt bist. Und natürlich gibt es bei uns auch verschiedene Regionalverbände. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, weil die sozusagen der Dachverband sitzt in Osnabrück, aber du weißt ja selber, wenn man zum Beispiel aus Berlin oder aus Paris oder sowas alles in die Region hineinstreut, man kann eine gewisse Sache machen, aber ich glaube, es ist auch schon wichtig, dass in den Regionen auch noch mal direkte Ansprechpartner sitzen, die dann sozusagen auch die Region am besten kennen und auch wissen, was sie da zu tun haben und wo die Probleme besonders liegen, denn die sind ja durchaus unterschiedlich, auch in so einem in Anführungsstrichen kleinen Bistum wie Osnabrück.
Also bei unseren Mitgliedern ist es so, dass wir schon sehr große Mitglieder haben und die kennt man in der Region Ems-Vechte auch. Das sind die großen Krankenhaussysteme, die wir in Nordhorn, Lingen, Meppen, Sögel, Hasselünde, Leer und so weiter haben. Die katholischen Krankenhäuser, dann die großen Behindertenhilfeeinrichtungen, die heißen dann Christophorus, St. Lukas, Vitus, Lotze, die ganzen Altenhilfeeinrichtungen, also ganz sicher alles, was mit Sankt anfängt, ist irgendwie eine katholische Caritas-Einrichtung, genau. Und es ist so, dass wir unterschiedliche Regionen haben. Also die Stadt Bremen gehört zum Bistum Osnabrück, Stadt und Landkreis Osnabrück, Grafschaft Bentheim, Emsland, Ostfriesland, Twistring-Diepholz. Und da gibt es sogenannte regionale Verbände nochmal, die auch im Besonderen die Beratungsstellen bei sich haben. Und da versuchen sehr nah an den Menschen zu sein. Und da ist es wirklich überhaupt nicht sinnvoll, aus Osnabrück heraus zu sagen, wo engagiert ihr euch, an welchem Ort, mit genau welchem Thema, sondern wir wissen, Und zwar werden wir uns immer weiter darauf einstellen müssen, dass in den Regionen die Entscheidungen auch getroffen werden. Ja.
Du hast ja gerade das Thema auch schon angesprochen, Einheit in Vielfalt. Das heißt also, wir sind ja sehr, sehr vielfältig unterwegs als Caritas-Verband. Und ich glaube schon, dass viele gar nicht wissen, du hast gerade so Sachen angesprochen wie Krankenhäuser, dass man in der Pflege unterwegs ist und so weiter. Das wissen viele, aber auch so Krankenhäuser, Mediziner, das ist alles auch zum Caritas-Verband dazugehört. Aber vielleicht können wir auch nochmal sagen, wo wir besonders stark sind und worauf der Caritas-Verband auch besonders stolz ist, dass wir in diesen Bereichen es immer noch schaffen, Hilfestellungen zu leisten, wo sich oftmals der Bund und auch das Land aus dieser Hilfe verabschieden.
Genau, also natürlich, sagen wir mal, in den Systemen ist man unterwegs. Das Krankenhaussystem und die Finanzierung ist ein ganz eigenes. Für die Altenhilfe ganz eigenes, für die Suchthilfe ganz eigenes, für die Pflege ganz eigenes. Wo wir eben sehr viel Wert drauf legen, ist einfach auch in den Beratungssettings für die Menschen da zu sein. Und Ludger, du sagtest eben, wir sind ja ganz gut gesettelt, wir brauchen diese Hilfe nicht, aber es gibt auch Situationen, in denen Menschen, die finanziell nicht so große Sorgen haben,
richtig,
trotzdem Beratung brauchen. Also gerade wenn es im Bereich der allgemeinen Sozialberatung geht, da kommen Menschen mit ihren Eheproblemen, da kommen Menschen mit Erziehungsproblemen mit ihren Kindern. In der Schwangerenberatung kommen viele, viele, gerade junge Frauen, die sagen, ich brauche jetzt Hilfe. Das ist, mein Leben verändert sich so sehr, ich brauche eine gewisse Begleitung für eine Zeit. Also gerade in diesen sozialen Beratungsangeboten ist auch so ein Kernauftrag von Caritas. Also die Einrichtungen, aber auch diese Beratungssettings, da versuchen wir alles reinzusetzen, das zu erhalten.
Warum gehen denn so viele Menschen davon aus, dass es eigentlich eine staatliche Aufgabe ist? Würdest du das im Grunde genommen auch sehen, Dirk, dass man sagt, eigentlich wäre das doch die Aufgabe des Staates oder zumindest der Kommunen, dass sie sich da engagieren? Und hier ist es aber Caritas, die sich da besonders reinhängen. Und das sind ja auch Angebote, die ja kostenfrei sind für die Menschen, die zu uns kommen.
Also ich bin ja ein großer Freund der Subsidiarität. Das heißt, die kleinste Einheit soll es lösen. Das heißt, ohne die Diskussion tiefer anzustoßen, müssen wir auch schauen, welche Verantwortung liegt beim Einzelnen in der Familie und wie geht's dann weiter. Und ich glaube, dass keiner den allumfassenden Staat will. Und das können wir uns auch nicht leisten. Ich glaube, es wird eine große Herausforderung ja auch in der Zukunft. Jetzt, wie gehen wir mit dem Sozialsystem um? Und wir können halt froh sein, dass es, und ich sag mal, neben den professionellen Strukturen gibt es ja auch bei vielen, vielen Einrichtungen auch eine ehrenamtliche Begleitung, eine ehrenamtliche Struktur. Und traditionell ist es ja so, das sehen wir in dem sozialen Bereich, das sehen wir aber beispielsweise bei den Kammern, dass ja in den nichtstaatlichen Stellen, dass die Bereitschaft, Ehrenamt auszuüben, deutlich größer ist. Also wenn der Staat das übernimmt, dann kann ich mich ja auch auf die Position beziehen, dafür zahle ich Steuern, dann soll er das machen, aber dann brauche ich mich ja nicht engagieren. Mhm. Und deswegen ist es sehr, sehr gut und wichtig, dass Caritas und andere Akteure diese Aufgaben übernehmen. Ich glaube, manchmal ist es erschütternd, wo überall Bedarf ist und wie der steigt, wenn wir eben in dem Bereich meinetwegen der Suchterkrankungen schauen, der psychosozialen Beratung, da kriegen wir auch die Rückmeldung ja von unseren Arbeitgebern, dass da immer mehr Schwierigkeiten sind. Mhm. Also wir sollten alle ein Interesse daran haben, glaube ich, dass wir versuchen, wo liegen auch Ursachen, wo können wir auch die Ursachen und nicht nur die Symptome bekämpfen. Aber wir sind eben auch sehr, sehr froh, dass es dann eben die Akteure gibt, die dann eben auch ein Stück weit erste Hilfe leisten. Wir haben beispielsweise als EMS-Achse auch eine Kooperation mit der Caritas beim Thema psychosoziale Beratung, also wirklich so eine Art Notfalltelefon. Denn genau wie Johannes das gerade gesagt hat, dass psychosoziale Herausforderungen, die schauen ja nicht auf das Scheckbuch oder das Konto, sondern die treffen einen vielleicht auch im unvorbereiteten Moment. Und damit man da Angebote hat, machen wir das, einige andere Arbeitgeber ja auch. Und auch da ist die Caritas ein guter Partner.
Vielleicht kannst du doch noch mal ein bisschen drauf einsteigen, Johannes, weil wir merken das natürlich auch mit den Angeboten, die da sind. Da ist schon so ein bisschen Spannung drauf, weil ja die Menschen, die diese Angebote abrufen oder die sich tatsächlich dann auch überwinden, dahin zu gehen, weil oftmals ist es ja auch mit Scham verbunden, dass da der Druck auch zunimmt. Und das, man schiebt es immer auf Corona, das war mit Sicherheit vorher auch schon da, aber ich glaube, jetzt äußert es sich noch mal ein bisschen stärker.
Ja, ist spürbar. Also sag mal, in der Region Ems-Vechte vielleicht noch eine Zahl, sind es ungefähr 150.000 Menschen, die wir im Laufe eines Jahres erreichen. Ne, ob als Patientinnen oder als Bewohnende von Wohnheimen oder eben in der Beratung. Also das ist echt schon ein großer Brocken unserer Bevölkerung, die wir auch auf unterschiedlichste Art und Weise erreichen. Und es gibt ja jetzt so ein Wort, was häufiger genutzt wird, die Frage nach Resilienz.
Ja.
Und da diese Frage zu stellen, wie können wir die eigentlich wieder stärken? Und da bin ich schon der Ansicht, dass die Welt, wie sie sich verändert, wie sie komplexer wird, wie sie schneller wird, wie unser Handeln heute auf mal Einfluss hat auf Menschen, die in Zukunft leben, dass all das irgendwie für viele einfach immer unverständlicher wird. Und diese Drucksituationen, die auch entstehen, auch nicht nur im Job, sondern auch in der Familie, die Rollen, die nicht mehr ganz klar sind, all da, also diese Unklarheiten sorgen schon dafür, dass immer mehr Menschen auch Unterstützung benötigen, Beratung benötigen. Wenn das im Freundeskreis und in der Familie nicht mehr so funktioniert, man sich nicht traut, das da miteinander zu besprechen, dann braucht man vielleicht andere Anlaufstellen.
Die Frage ist natürlich, kommt immer, das habe ich zumindest, wenn ich zum Beispiel die Geschichte mache mit der Roadshow Erben und Vererben, wo Menschen sich dann lange nicht damit beschäftigt haben, was bedeutet eigentlich die Notwendigkeit einer Patientenverfügung in Verbindung mit einer Vorsorgevollmacht und dann auch darüber hinaus nochmal vielleicht sich Gedanken zu machen über das Testament, dass es eben auch unangenehme Themen sind und dass man da ungern drüber spricht. Glaubst du, dass dieser Schritt und auch das Angebot von der Seite der Caritas, dass der schneller überwunden wird, wenn sie wissen, dass man auch zu denen kommen kann, auf der einen Seite anonym und auf der zweiten Seite, dass sie eben nicht Geld dafür bezahlen müssen?
Ja, ich glaube, dass das teilweise ein sehr niedrigschwelliges Angebot ist. Trotzdem erreichen wir immer noch nicht alle, die es brauchen. Mhm. Ja, also wir erleben in der Ehe- und Familienberatung eine riesenlange Wartezeit. Mhm. Und das hat Auswirkungen auf Familiensysteme, auf Kinder. Ne? Mhm. Also das ist eine Frage nach Resilienz. So, also da könnten wir noch viel mehr tun, aber es ist nicht mehr möglich, weil dann die Mittel sozusagen nicht zur Verfügung stehen. Ja. Aber der Bedarf ist definitiv da. Wenn man richtig noch viel mehr Werbung machen müsste und würde, dann würde es noch mehr Menschen geben, die sagen, das würde mir wirklich gut tun.
Ja. Dirk, vielleicht nochmal, wir hatten vor kurzem eine Diskussion, da war unter anderem der Generalvikar dabei, aber auch ein Unternehmer aus dem Bereich der Ems-Achse und man war sich dann doch schon auch mit dem Landrat des Landkreises Emsland schnell darüber einig, dass die Zeiten nicht einfacher werden. Der Unternehmer sagte, wir sind momentan noch gut, stehen noch ganz gut da, die Ems-Achse an sich oder auch das Emsland in dem speziellen Falle, aber auch die Einschläge kommen näher. Also er sprach davon, dass wir jetzt gerade unterwegs sind mit 15.000 Industriearbeitsplätzen, die monatlich vernichtet werden, die auch nicht zurückkommen, dass es deshalb nicht auffällt, weil so viele Leute jetzt gerade als Babyboomer in den Ruhestand treten. Ist das so, dass wir vielleicht auch aufpassen müssen an der Stelle, dass wir auch unser System, auch die Gemeinschaft nicht überreizen? Was meinst du?
Also ein bisschen ja in der Blick in die Glaskugel.
Das ist die Glaskugel,
wie es weitergeht. Ich glaube schon, dass das, und wir kommen jetzt ja nun gerade aus Südafrika zurück,
ja,
wo wir ja das Thema Fachkräfte und Anwerbung auch ansprechen. Also wir merken schon, dass der Druck noch groß ist, Fachkräfte auch zu finden für die Region. Aber ich glaube, es liegt eine große Chance noch auch für Europa und Deutschland da drin, wirklich ein Stück weit stärker auch auf Afrika zu schauen und eine Partnerschaft auch anzugehen und die Frage auch, wie können wir da auch Märkte erschließen? Denn momentan ist ja vieles dem geschuldet, dass wir so als Europa zwischen USA und China so in der geteilten Welt liegen. Also mal zu schauen, wo sind neue Partner? Das betrifft auch Südamerika und da Europa auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein nochmal neu aufzustellen. Ich glaube schon, dass wir nicht nur negativ auf die Zukunft schauen müssen, wenn jetzt die richtigen Weichen gestellt werden. Aber dass das eben zu einer großen Verunsicherung momentan führt und dass, wenn die Einschläge näher kommen, so wie das eben anklang oder genannt wurde, und das merken wir ja auch, ja, ich sag mal, eine wirtschaftliche Flaute, eine wirtschaftliche Schwierigkeit ist immer dann noch relativ weit weg, wenn das, keine Ahnung, die Braunkohlereviere in der Lausitz betrifft. Dann sagt man, oh ja, da gehen halt Jobs verloren. Das ist was anderes, als wenn natürlich in der Nachbarschaft ein Unternehmen beschäftigt entlassen muss. Und da sind wir toi 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 im Moment noch relativ stabil aufgestellt. Wir sind eben, wenn ich das mit anderen Regionen in Deutschland vergleiche, gesagt noch einigermaßen stabil. Aber wir dürfen das auch nicht überreizen und das wird die spannende Frage sein und dann müssen wir eben wirklich auch schauen, dass wir die Menschen in diesem Transformationsprozess, so heißt es ja immer in der Transformation, eben auch mitnehmen.
Wenn ich da kurz reingreife, da merkt man ja auch, wie Wirtschaft, Sozialwirtschaft zusammen funktioniert. Na, also Natürlich ist für die Wohlfahrt völlig klar, das ganze, unser ganzes System, Sozialsystem funktioniert nur, wenn die Wirtschaft auch funktioniert, wenn Arbeitsplätze da sind. Und nochmal runtergebrochen, wir haben schon wahrgenommen, dass eine Meierwerft intensiv begleitet wurde. So, und an der einen oder anderen Stelle gibt's enge Verknüpfungen. Also wenn die St. Lukas Werkstätten in Papenburg nicht die Kunden Meier und Krone aus Spelle haben, dann haben die Menschen mit Behinderung keine Arbeit. So, also insofern gibt es viele Verknüpfungen, was eigentlich zeigt, dass die Zusammenarbeit super ist in der Region. Aber insofern, wenn die Wirtschaft schwächelt, dann hat das sofort auch Auswirkungen auf die Sozialwirtschaft und auch auf die Menschen, die da arbeiten. Mhm.
Dirk, noch mal eine Ergänzung dazu.
Genau, man kann ja noch ergänzen. Am Ende muss es ja auch darum gehen, bei allem sozialen Verständnis, was uns wichtig ist, und das ist, dass die Gesellschaft zusammenhält. Und gerade in der Zeit heute, ein bisschen schaue ich eher kritisch auf die politischen Entwicklungen in 26 mit Landtagswahlen. Ja. Und ich glaube, wichtig ist, es muss der Wirtschaft erstmal wieder gut gehen. Denn haben wir eine stabile Wirtschaft, dann sind nicht alle Probleme gelöst. Aber dann haben wir natürlich deutlich mehr Mittel, die wir verteilen können. Ich glaube, Menschen in Arbeit zu bringen, ist immer noch eine der größten sozialen Taten, ob mit oder ohne Behinderung. Und das, was du angesprochen hast, Johannes, klar, das kriegen wir ja auch mit, dass das eben, es gibt immer dann Verlierer, wenn Zulieferaufträge wegbrechen und so weiter. Und ich glaube, da wäre es einfach, ja, können wir uns alle nur wünschen, dass die Wirtschaft wieder anzieht, weil das natürlich auch für den sozialen Zusammenhalt, für den Wohlstand unserer Gesellschaft extrem wichtig ist. Wie gesagt, heißt nicht, dass nur Wohlstand alle Probleme in einer, ja, in dieser in Schere befindlichen Gesellschaft dann löst.
Soziale Probleme sind natürlich auch vorhanden, aber vielleicht kommen wir nochmal auf ein Thema zurück. Johannes, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Wolltest du dir jetzt noch direkt anschließen?
Ja, vielleicht ich hau ja ab und zu mal eine Zahl raus.
Ja, ne? Gerne,
aber
gerne.
Also alleine die Caritas-Familie zahlt Löhne und Gehälter von ungefähr 1 Milliarde Euro in der Ems-Vechte-Region aus pro Jahr. Und die müssen erwirtschaftet werden. So,
ja. Ne?
Und das wissen wir. Das sind die Firmen, das sind die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Das muss irgendwo herkommen in die Sozialsysteme. Und wir wollen die Kolleginnen und Kollegen gut bezahlen. Also die sollen nicht schlechter bezahlt werden als in anderen Bereichen. Und da sind wir auch auf einem guten Weg. Aber natürlich, das muss erstmal verdient werden. Ja?
Du hast gerade zumindest schon mal die Arbeitsfelder angesprochen. Das heißt also, wie Dirk sagte gerade, also ich kenne die Themen so wie Vietnam, Brasilien, Mexiko, Südafrika, dass man auch in andere Felder, dort wo Leute vielleicht keine Arbeit haben, dass man versucht, sie für Deutschland zu rekrutieren, dass sie hierher kommen, natürlich unter bestimmten Voraussetzungen. Aber wenn ich an die Arbeitsfelder auch der Caritas denke, Medizin, Therapie, Rehabilitation, Kinder, Jugendliche, hattest du gerade schon angesprochen, und das in Verbindung mit Menschen in schwierigen Lebenslagen und Menschen mit Behinderungen, das sind ja alles Gebiete, wofür ja auch Fachkräfte gebraucht werden, die sich mit diesen Menschen, die dann dort in diesem System sind, ja auch beschäftigen. Wie sieht denn die derzeitige Lage bei der Caritas im Bistum Osnabrück aus? Würdest du sagen, hier, hallo, hier ein kleiner Aufruf, wenn Sie in einem dieser Felder arbeiten können, bewerben Sie sich sofort bei uns?
Also es sind immer und überall Stellen offen. Also wenn insgesamt im Bistum Osnabrück weit über 30.000 Menschen hauptberuflich da sind, ist da immer eine Frequenz und natürlich wird man immer suchen. Und es gibt auch schon Bereiche, wo wir wissen, es würde gar nicht mehr funktionieren, ohne Menschen auch aus dem Ausland zu gewinnen. Ne, wie Dirk eben auch schon ansprach, ne, wir sind jetzt unter anderem jetzt nicht nur in Südafrika, wie Dirk erzählte, sondern irgendwie in Südostasien unterwegs, in Regionen, wo eben sehr viele junge Menschen sind, die im eigenen Land nicht alle eine Chance finden werden. Und viele, viele arbeiten schon im Emsland, in unseren Altenhilfeeinrichtungen, in den Krankenhäusern, Ärztinnen und Ärzte. Ich glaube, das System würde gar nicht mehr funktionieren, wenn wir nicht Menschen aus dem Ausland gewinnen. Also zwingend darauf angewiesen, Menschen zu gewinnen.
Es gibt ja ab und zu noch diese Mehr, dass es heißt, okay, bei der Caritas, da musst du zwingend, wenn du dort arbeiten willst, katholisch sein. Du darfst nicht geschieden sein, du darfst keinen anderen Glauben haben. Vielleicht können wir an der Stelle nochmal auch so einen kleinen Werbeblock schalten, wo du sagen kannst, Leute, wenn ihr die richtige Einstellung zu Menschen habt, dann seid ihr bei uns gut aufgehoben.
Genau, also die grundsätzliche Einstellungsvoraussetzung ist die berufliche Kompetenz.
Das ist überhaupt
und die, so, genau. Und die Haltung zum Menschen.
Ja.
Und das ist die Grundsätzlichkeit und es ist für uns nicht mehr entscheidend. Und das war früher aber ein bisschen anders,
ja,
da müssen wir ganz ehrlich sein.
Ja,
aber so. Heute ist es nicht mehr entscheidend, welcher Konfession ich angehöre, wie ich lebe. Mein Vorgänger hat immer gerne gesagt, wir gucken nicht in die Schlafzimmer der Leute. Das interessiert uns wirklich nicht. Und ich darf mal eine Ausnahme machen. Also wenn du dann Caritas-Direktor bist, dann macht es schon Sinn, wenn du für Kirche sprichst, auch ein Teil der Kirche zu sein. Mhm. Ja, also es gibt gewisse Führungspositionen, die wird es in der Gewerkschaft auch geben. Dass, da muss irgendwie eine Grundloyalität auch durch Mitgliedschaft erkennbar sein. Mhm. Aber nicht für die Kolleginnen und Kollegen in der Fläche, die einfach tolle Arbeit machen.
Vielleicht, Dirk, du hast ja das Thema vorhin schon mal angesprochen. Es geht ja darum, du holst Fachkräfte nicht nur aus dem Ausland, auch aus anderen Regionen in die Ems-Vechte-Region. Wie wichtig sind da zum Beispiel auch Einrichtungen, wie zum Beispiel eben Krankenhäuser oder Kindergärten oder irgendetwas, wo die Caritas im Prinzip auch ihr Schild dran kleben hat?
Also wenn wir Fachkräfte holen, haben wir ja den großen Vorteil oder Auszubildende oder Studierende, dass wir da völlig branchenübergreifend schauen und betrifft Ostfriesland, Emsland, Grafschaft Bentheim gleichermaßen, dass es ja Menschen gibt, die wollen gerne im ländlichen Raum arbeiten oder die wollen dort leben und es gibt welche, die können sich das gar nicht vorstellen und deswegen müssen wir immer gucken, wer ist unsere Zielgruppe, zumindest erstmal aus dem Inland. Und fürs Ausland gilt das gleichermaßen. Wir müssen ihnen auch erklären, dass sie eben hier nicht nach Berlin oder Frankfurt kommen, sondern dass sie hier eben in den ländlichen Raum kommen, damit sie nämlich auch bleiben. Weil Fachkräfte finden, ist das eine, Fachkräfte finden und binden, das sagen wir immer, ist noch viel entscheidender, weil uns ist nicht geholfen, wenn die nach 2 Jahren wieder abwandern. Mhm. Und da ist, glaube ich, wichtig und da gibt es ja auch Gespräche schon mit der Caritas, aber auch mit anderen Partnern, dass wir zum Beispiel sagen, Mensch, wenn jetzt es Initiativen gibt, wo ich nur Pflegekräfte hole, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich auch 98%, sag ich mal, aus dem südasiatischen Bereich junge Frauen hole, die in dem Bereich gerne arbeiten wollen, weil das doch noch ein klassisch dann eben weiblich dominiertes Berufsfeld ist. Wir sehen total große Vorteile in der Kooperation, weil diese jungen Frauen haben in der Regel eben vielleicht schon einen Partner oder einen Bruder oder einen Cousin, der auch herkommen möchte, der aber vielleicht nicht unbedingt in der Pflege arbeiten will, der das dann vielleicht machen würde, damit er nach Deutschland kommt. Aber das ist ja nicht das Ziel. Es geht ja auch genau um das, was Johannes gerade sagte, um Menschenbild, um Empathie für den Job. Und deswegen finden wir das gut und wichtig, zu schauen, wenn dann Verwandtschaft, jemand aus dem Dorf mitkommen will, ein Partner, dass man dann sagt, Mensch, okay, und was ist denn deine Profession oder woran arbeitest du? Bist du LKW-Fahrer oder bist du Tischler? Und die können wir ja hier gleichermaßen gebrauchen. Und ich glaube, dann wird ein Bild raus. Und das ist ja das, was wir auch wollen. Deswegen ja auch in Südafrika und der Fokus eben auf wenige Länder. Und im Prinzip reden wir da über Vietnam, Mexiko und Südafrika, insbesondere auch die beiden letztgenannten, weil wir Community wollen. Wir wollen den Menschen die Möglichkeit bieten, hier eben andere zu finden. Und das klappt mit den Vietnamesinnen und Vietnamesen traditionell in der Region ganz gut. Und auch die ersten Ansätze für die anderen Länder scheinen ganz gut zu sein. Aber auch da, also ich glaube, es ist Caritas und wir nehmen ruhig Diakonie und Lebenshilfe und Leinerstift, so alle dazu,
ja, absolut.
Sind so Teil der Gesellschaft, dass man das nie sagen kann, das ist jetzt typisch Caritas oder das ist jetzt ganz anders, sondern das ist eben wirklich, sie sind ja voll mit drin und damit gelten eben für euch oder für die Caritas und alle anderen Partner in vielen Dingen gleiche Herausforderungen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass das halt noch nicht alle sehen. Das, was Johannes eben gesagt hat, 1 Milliarde Lohnsumme, 25.000 Beschäftigte. Häufig sind ja die Einrichtungen zum Beispiel für Menschen mit Behinderung, also die Werkstätten und andere, die größten Arbeitgeber vor Ort.
Richtig.
Und das finde ich total spannend.
Ich finde, das ist einfach eine besondere Stärke der Region Ems-Vechte. Also ich habe schon auch den Blick auf andere Regionen. Und das, was viele Regionen versuchen, ist irgendwie Netzwerke zu schaffen. Und die Ems-Vechte-Region schafft es auch noch irgendwie in diesem Netzwerk eine Beziehungsebene zu haben. Und dann kannst du wirklich Lösungen erarbeiten. Also du kannst regionale Lösungen erarbeiten, weil da eine Vertrauensbasis ist zwischen den unterschiedlichen Akteuren. Und ich glaube, dass das die Grundlage ist. Also um in Zukunft irgendwie es für so eine Region zu wuppen, dass da die Pflege funktioniert, da brauchen wir nicht warten, bis ein Sozialgesetzbuch vom Bundeskanzler in die Wege geleitet wurde. Also da sind Regionen echt schneller und da hat die Region Ems-Vechte einen riesen Vorteil, weil sie dieses Netzwerk hat, diese Beziehung.
Also vergesst mir die Ostfriesen nicht, die gehören ja nicht zu Ems-Vechte, aber zur Ems-Achse.
Entschuldigung. Ja,
die haben wir natürlich auch im Blick, aber das ist ja, glaube ich, auch das, was Johannes gerade sagen wollte. Ich glaube, ohne Ökumene funktioniert das sowieso nicht mehr, weil wenn man jetzt sich auf diesen Gebieten auch noch Konkurrenz machen würde, ich glaube dann, dass da würde man auf jeden Fall nicht das Ziel erreichen, was man gemeinsam schaffen würde. Ne?
Ja, kann auch nicht die Idee sein. Also die Diakonie, es lebt, sagen wir mal, aus der Haltung der evangelischen Kirche heraus, die Caritas für die katholische Kirche, aber beide Kirchen sagen, das, was wir zusammen machen können. Es gibt was Trennendes, aber das, was wir zusammen machen können, das sollen wir auch zusammen machen. Und ehrlich, Not sehen und handeln, das kann man schon zusammen machen. Also da spricht nun gar nichts gegen. Insofern hat für uns Ökumene auch Vorrang. Also wirklich das Miteinander.
Wir kommen jetzt nochmal auf ein weiteres Thema, weil wir haben jetzt schon viel über die Strukturen gesprochen. Vielleicht auch ein letzter Punkt, der geht nochmal an Johannes. Geht es um Verdienstmöglichkeiten. Oft wird ja gedacht, dass gerade bei Sozialverbänden wenig gezahlt wird. Aber man muss vielleicht auch mit dieser mehr aufräumen. Das hat Dirk ja vorhin auch schon gesagt. Also wenn man qualifiziertes Personal möchte und das zu sich holen muss, dann muss man natürlich auch die Löhne zahlen, die notwendig sind, um die Leute zu halten beziehungsweise auch erstmal zu engagieren.
Genau, also Caritas Deutschland, deutschlandweit hat eine Arbeitsvertragsrichtlinie. Mhm. Und die Summen werden in Bayern gezahlt und auch in Sögel gezahlt. Mhm. Und da ist es so, dass die wirklich schon den Standard erreicht haben, um auch vergleichbar zu sein mit anderen Dienstleistungen, auch vergleichbar an der einen oder anderen Stelle mit Industrie. Da hat es in den letzten Jahren einfach auch Riesenaufschläge gegeben. Wenn wir uns den Bereich Altenhilfe angucken, hat es wirklich tolle Entwicklungen gegeben. Wir haben dann so ein bisschen die Schwierigkeiten, dass in Norddeutschland manchmal doch ein bisschen anders vom Land unterstützt wird als in Bayern oder Baden-Württemberg. Also da haben wir schon manchmal besondere Schwierigkeiten als Arbeitgeber, das auch alles zu schaffen und mitzugehen. Und ganz sicher haben viele Kolleginnen und Kollegen für das, was sie tun, für das, was sie über Durst tun, für das, was sie an Haltung einbringen, auch mehr verdient. Das darf man sagen. Aber vom Grundsatz her sind die Löhne schon ganz angepasst, ja.
Dirk hat vorhin auch schon mal angesprochen und du, Johannes, das Thema Ehrenamt. Ich glaube, da sind wir uns einig. Es gibt ja nicht nur die Bereiche Ehrenamt in Sport und anderen Bereichen, sondern ganz stark auch im Bereich Kirche und Sozialwirtschaft beziehungsweise Sozialwesen. Und ich darf das vielleicht auch noch mal an dieser Stelle sagen. Es gibt ja auch die Caritas Gemeinschaftsstiftung Osnabrück. Deren Motto ist Mitmenschlichkeit stiften. Das heißt also Mitmenschlichkeit auf der einen Seite durch die ehrenamtliche Arbeit, die sie leisten, für die verschiedensten Projekte, die laufen, die meistens auch sehr klein laufen, also auf niedriger Ebene, auf dörflicher Ebene und so weiter, was andere vielleicht gar nicht mitbekommen. Es sind unheimlich viele Arbeitsstunden in Anführungsstrichen oder ehrenamtliche Arbeit, die geleistet wird, die, wenn der Staat das leisten müsste, es niemals würde bezahlen können. Und seit 2005 gibt es dann die Caritas Gemeinschaftsstiftung, die ist damals ins Leben gerufen worden, mit einem Stiftungskapital von 250.000 Euro. Heute sind wir ungefähr bei 3 Millionen. Und es hat sich auch gezeigt, dass diese Gemeinschaftsstiftung auf der einen Seite davon lebt, dass weiter zugestiftet wird, also das Geld dort hinein gespendet wird und sozusagen dieses Geld mit den Renditen arbeitet und dann das wieder auch in die Projekte ausgeschüttet werden kann. Und auf der anderen Seite haben wir auch gemerkt, dass es in den einzelnen Regionen auch wichtig ist, dass Menschen tatsächlich auch vor Ort spenden möchten. Also zum Beispiel fürs Emsland gibt es dann die Arche als Stiftungsfonds für die Grafschaft Bentheim, Vechte, Hoffnung. Es gibt in der Region Osnabrück Horizont, in Diepholz, Twistring, Mitmensch, in der Hansestadt Bremen, Ahoi und natürlich auch, und das ist uns ganz wichtig, glaube ich, auch Johannes, Kinder Zukunft geben, weil ich glaube, gerade bei den Kindern, wenn da der Zug abgefahren ist, glaube ich, dann können wir es selten schaffen, dass wir die noch wirklich so integrieren, dass sie eine Chance haben, dann nachher auch im Leben gut klarzukommen.
Ja, und vielleicht nochmal, also warum macht man eine Stiftung? Ne? Also ja. wir haben jetzt in diesen Tagen auch in den Nachrichten gehört, es war noch nie so viel Geld auf dem Konto wie heute bei den Personen, Privatpersonen. Das heißt, es haben auch schon Menschen viel Geld. Und man muss ihnen auch einfach die Chance geben, damit was Gutes zu tun. Und es sind einfach nicht genug Türen auf gewesen, damit man sein Geld los wird. Ja. Und sinnstiftend loszuwerden, diese Möglichkeit haben sie eben unter anderem über die Caritas. Und ehrlich gesagt, wenn wir uns den Bereich Kinder angucken, sind doch viele Kinder von dem, was wir in Deutschland Armut nennen, betroffen. Also die da Schwierigkeiten haben, teilzuhaben an dem, was die anderen Kinder in der Schulklasse haben. Und das ist deshalb schon eine besondere Möglichkeit, Kindern zu helfen. Und wir wollen das im nächsten Jahr auch nochmal ausweiten und auch gerade Familienstrukturen nochmal besonders in den Blick nehmen und der Öffentlichkeit zeigen, wo sie wirklich Gutes tun kann.
Ja. Ich kann einfach mal so ein paar Beispiele ja vielleicht nennen. Ich weiß es, Johannes, es gab zum Beispiel in Nordhorn gibt es immer die Aktion Schulranzen-Aktion. Was ich überhaupt nicht wusste, man muss heute, wenn man einen Grundschüler sozusagen für die erste Klasse ausstattet, mit einem Schulranzen, mit einem Tuschkasten, einem Turnbeutel und auch mit den Stiften und allem drum und dran, da liegt man bei 400 Euro. Und ganz ehrlich, das ist für Familien, die vielleicht dann vielleicht nur 1200 Euro zur Verfügung haben, ein Kind auszustatten, ist unheimlich schwierig. Und die wollen natürlich auch die gleiche Chance haben. Also den Vergleich, den man früher gemacht hat, welchen Schulranzen hast du denn, den gab es früher, glaube ich, nicht so. Heute ist das aber schon eine soziale Ausgrenzung, wenn ich dann mit dem alten Schulranzen komme. Insofern auch da von Anfang an noch die Möglichkeit zu schaffen, dass Kinder da gleich groß werden und von Anfang an die gleichen Chancen haben. Finde ich, das ist ja nur ein Beispiel für viele, wo die Caritas Gemeinschaftsstiftung unter anderem auch unterstützen kann.
Ja, genau. Also Schulranzen ist ein Beispiel und das kannst du auf andere Dinge auch übertragen. Und Dirk hat total recht. Also wir müssen unsere Kinder schon so dahin kriegen, dass sie nicht auf die Marke an der Hose achten, die irgendwo ist. Ne? Also das wollen wir nicht. Aber es gibt so ein paar Dinge und Schulranzen ist echt so was Komisches. Da haben alle den gleichen. Also da gibt es wegen nur zwei Varianten und die sind so teuer. So, also versucht man an der einen oder anderen Stelle dann zu helfen. Und das darf ich aber auch sagen. Also die Unternehmerinnen und Unternehmer, gerade die Familienunternehmen, die tun das.
Ja.
Ja, also da braucht man nur einen kleinen Zugang und das Vertrauen ist da und da wird geholfen ohne Ende. Das ist wirklich sensationell.
Vielleicht wollte Dirk auch nochmal, wir haben ja zusammen Dirk auch schon was auf die Beine gestellt. Ich kann mich erinnern, als damals zum Beispiel Corona war, da gab es die Aktion 1000 Kilometer für 1000 Euro. Da bin ich in einer Corona-Zeit eine Woche lang auf dem Rennrad unterwegs ist. Und wenn man dann Leute anruft und sagt, habt ihr Bock dran teilzunehmen? Also ich habe es auch im Bereich der Grafschaft oder auch im Bereich südliches Osnabrück oder Ostfriesland nicht erlebt, dass irgendeiner gesagt hat, nee, da mache ich nicht mit. Also ich glaube schon, dass die Verantwortung, das heißt ja dann CSR, also Corporate Social Responsibility, wirklich so ein gespreizter Begriff, aber dass auch Unternehmerinnen und Unternehmer gerade im kleinen mittelständischen Bereich dann doch schon bereit sind, weil sie auch in dörflichen oder kleinstädtischen Strukturen in Teilen leben, dass sie durchaus bereit sind, das auch mitzumachen.
Und die 1000 Kilometer haben dir bestimmt auch gut getan.
Oder? Auch das war natürlich, ja klar. Ich konnte mal raus.
Aber also ich sehe ja, oder wir sehen ja alle, dass die Unternehmen bei uns vor Ort oder die Privatpersonen auch hier natürlich gerne bei allem Elend, was man in der Welt im Blick hat, wo Deutschland ja als spendenfreudig gilt, natürlich auch gerne etwas vor Ort machen. Und ja, sehr schön, wie du, Johannes, das gerade formuliert hast, den Menschen auch Möglichkeiten zu geben. Und das fängt ja an, auch mit Dingen, die gar nicht wehtun, also Kleidung abzugeben und die nicht einfach zu entsorgen und andere Dinge, die Tafeln zu unterstützen, aber eben auch Geld zu spenden. Und wir merken, dass beim Thema Klimaschutz, wir haben ja noch eine kleine Tochter, die M-Sachse Klimaschutz GmbH, wo wir sehen, das ist ja auch bei der Grund ja auch, dass Leute gesagt haben, Mensch, das Klima, das ist egal, also ne, letztendlich, wo ich es schütze, aber ich möchte schon trotzdem nochmal hier vor Ort Aktivitäten unterstützen und insbesondere, wenn es um und das, was wir Sie angesprochen hattet mit der Frage Erstklässler, ich glaube, wenn es um unsere Jugend geht oder unsere Kids geht, da ist es eben ganz besonders, weil die Betriebe natürlich auch sehen, Mensch, wir können uns ja auch nicht beklagen, was kommt da für eine nachfolgende Generation. Dazu neigt man ja schon, ich glaube, seit Wolfgang von Goethe, der schon immer gesagt hat, ne, was danach kommt, das ist nichts. Wir sehen es natürlich sehr differenziert, aber wir müssen eben auch einfach gucken, dass wir die nicht verlieren. Und ich bin ja von Haus aus Politikwissenschaftler, aber da sehe ich es mal rein betriebswirtschaftlich oder volkswirtschaftlich. Das Geld, was wir als Gesellschaft in unsere Kinder stecken, das ist die beste Rendite, die wir doch kriegen können, weil was wir später reparieren müssen, was uns das kostet, wenn wir jemanden mit 17, mit 20, mit 25 von einem Leistungsempfänger erst wieder zum Leistungserbringer machen. Also da können wir doch wirklich vorher alles reinstecken. Und dann kann sich Gesellschaft eben es auch viel, viel besser leisten, zu sagen, Mensch, okay, und dann haben wir welche, die brauchen auch dauerhaft Unterstützung. Das ist auch gut so, das sollen wir auch als Sozialstaat machen. Aber ich befürchte sozusagen, weil wir vorhin über die Glaskugel gesprochen haben, wenn wir das Thema nicht in den Griff kriegen, dass wir wirklich diese Schere schließen, dass wir diejenigen, die nicht so gute Bildungschancen haben, die eben vielleicht abgehängt werden sehr frühzeitig, wenn wir die nicht wieder frühzeitig einfangen. Und deswegen ist jeder Euro, der da in dem Bereich investiert wird, egal ob er jetzt aus Spenden kommt, ob er aus Fördertöpfen kommt, vom Staat kommt, glaube ich, ein sehr, sehr gut investierter Euro.
Und du brauchst natürlich auch verlässliche Partner. Entschuldigung, Johannes, erzähl du erst.
Ja. Sag. Nee, vielleicht dazu. Die Wohlfahrtsverbände, auch Diakonie und Caritas sind natürlich dann auch dafür da, Anwaltschaft für diese Kinder und für diese Gruppen zu sein. Und jetzt mal als Beispiel, wir merken schon an der einen oder anderen Stelle, dass sich da Politik und Verwaltung und so auch ein bisschen ändern. Das hat immer geklappt, dass man Landtagsabgeordnete, Bundestagsabgeordnete in Einrichtungen eingeladen hat, die haben sich das angeguckt, die haben zugehört, die haben das mitgenommen und dann wurden Dinge geändert. Mhm. Diese Zugänge werden schwerer. Ich glaube, ganz ehrlich, auch für die Politikerin wird es schwerer, das durchzusetzen, weil die Finanzmittel auch sich verändern. Wir sind gestern das erste Mal mit 1200 Leuten, die aus Tagesbildungsstätten kommen, in Hannover zu einer Demo gegangen und haben der Ministerin gesagt, so geht's nicht weiter. Ja, das heißt, auch diese Anwaltschaft wird lauter werden. Und nur noch Hintergrundgespräche ist nicht das, was irgendwie funktioniert. Wir haben im Emsland, in Ostfriesland, in der Grafschaft, wir haben im Osnabrücker Land Tagesbildungsstätten, wo unsere Kinder, die eine Beeinträchtigung haben, toll begleitet werden. Und jetzt soll das nicht Schule heißen. Und wenn das nicht Schule heißt, ist die Finanzierung irgendwie gefährdet. Mhm. Und da muss man wirklich viel lauter werden, um deutlich zu machen, ey, das tut ihr hier für die Kinder und findet eine Lösung. Und zwar jetzt und nicht erst in 2 Jahren.
Man kann an der Stelle natürlich auch nochmal über die soziale Verantwortung sprechen. Ich glaube, Dirk, da hast du vorhin ja das Thema auch schon aufgemacht, dass die Unternehmen auch in der Region, auch speziell in der Ems-Achse, ja sich besonders dafür engagieren, auch dass sie sich dafür einsetzen, weil sie eben so nah an den anderen Menschen sind und weil sie wollen, dass es ihren Arbeitnehmerinnen eben gut geht und damit da eben auch alles eingeschlossen ist. Siehst du das im Bereich CSR so, dass da diese Verantwortung auch steigt? Weil es ist ja auch ein Aushängeschild für ein Unternehmen, das sagen kann, pass mal auf, ich engagiere mich zum Beispiel dadurch, dass ich für die Caritas was zur Verfügung stelle oder dass ich mir einen eigenen Kindergarten mache oder dass ich die Schulranzenaktion unterstütze und so weiter. Ist das Bewusstsein da oder steht da momentan, weil die wirtschaftliche Lage so schwierig ist und oder sagen wir es mal anstrengend ist, dass das immer als erstes runterfällt?
Das wird in schwierigen Zeiten, wenn ich wirklich jeden Euro auch im Unternehmen umdrehen muss, und das gilt sicherlich auch für einige, Gott sei Dank nicht für die Masse, dann wird das natürlich schwieriger. Aber ich nehme mal ein Beispiel, weil wir ja unsere Kindernotfallbetreuung haben, wo wir sagen, ne, als kleiner Beitrag, so wie kann ich Vereinbarkeit, Familie und Beruf besser hinkriegen. Und wir haben Mitglieder, die nutzen das nicht. Das kostet nichts mehr, wenn ich Mitglied der Ems-Achse bin. Und dann kommt man so mit dem Unternehmen ins Gespräch und dann sagen die, ach, das ist, also wenn jetzt, bevor da eine Kindernotfallbetreuung kommt, das kriegen wir auch so hin. So wichtig sind wir nicht. Und das ist für mich sinnbildlich für viele Unternehmen, die wir haben in der Region, die machen ganz viel, auch ohne es an die große Glocke zu hängen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nur so ein CSR-Thema für Konzerne ist, die das irgendwo ausweisen müssen, die das vielleicht eben auch als Arbeitgebermarke dann brauchen. Einige machen das auch, Mittelständler machen das wirklich geschickt und finden da auch einen guten Weg. Und ich finde das auch gute Tour, dazu sagen, tue Gutes und rede darüber. Das ist ja auch völlig legitim. Aber ich glaube, die Masse unserer Unternehmen, die verwenden da weder einen Begriff dafür, sondern die engagieren sich. Und das machen die auch nicht, weil sie damit eine Rendite im ersten Fall erwarten. Das, was ich gerade gesagt habe, dass sie sich dann ausdenken, Mensch, wenn ich das jetzt mache, dann kriege ich nachher das wieder. Sondern weil sie einfach, ich sag's mal deutlich, das Herz am rechten Fleck haben.
Ja, also ich kann an dieser Stelle einfach nochmal sagen, das ist wahrscheinlich auch in deinem Sinne, Johannes, wir haben damals auch diese Unterstützung erfahren, dass wir innerhalb von, glaube 2 Wochen, gerade als der Ukraine-Krieg da ausgebrochen ist, was ja schon doch schon sehr lange her ist, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Ems-Achse so aus dem Stand innerhalb von kurzer Zeit 180.000 Euro zur Verfügung gestellt haben. Und Johannes, du warst, glaube ich, auch mit im Partnerbistum in Allenstein und hast dann auch vor Ort gesehen, dass dieses Geld auch tatsächlich dort angekommen ist, wofür es gedacht war.
Ja, wir haben ja ehrlich gesagt zum Thema Migration immer ein bisschen skeptisch nach Polen geguckt, weil da doch eine andere Grundhaltung war. Und eine große Sorge über Menschen, die aus anderen Ländern kommen. Aber als in der Ukraine, in der Nachbarschaft, der Krieg ausgebrochen ist, sind 2 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer in Polen aufgenommen worden. Ja. Und da waren wirklich ganz, ganz viele Kinder mit, im Besonderen ihren Müttern, dann in Polen. Und die sind zum größten Teil immer noch da. Und da konnten wir wirklich damit toll helfen. Und die Caritas in Olsztyn, Allenstein und der Landkreis konnten da vor Ort wirklich ganz, ganz viel Gutes tun. Also ganz handfest, also von Lebensmitteln über Hygieneartikel und so weiter, Erstpakete, die da waren, bevor sich alles auch sortiert hat, und das hat Polen toll gemacht, muss man sagen, konnte wirklich hervorragend geholfen werden. Das war ein Riesenwert, ja.
Da vielleicht nochmal an dieser Stelle nochmal ein Dankeschön, auch wenn das schon ein bisschen her ist, weil man darf auch an sowas in solchen Zeiten, in denen wir leben, durchaus mal erinnern. Wir sind ja schon fast am Ende. Haben wir noch irgendetwas vergessen, Johannes? Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, wo du noch sagen möchtest, das würde ich unbedingt jetzt noch hier sagen wollen?
Ja, unbedingt vielleicht nicht, aber vielleicht ein Ja, jetzt weiß ich nicht, ob skeptischer oder wohlwollender Blick in die Zukunft ist. Aber ich glaube wirklich, die Region ist so stark, dass sie Dinge wuppen kann, die woanders nicht mehr funktionieren. Und es kann durchaus sein, dass es Unternehmerinnen und Unternehmer gibt, die, sagen wir mal, ortsgebunden sehr stark sind und die selbst auch denken, also ich bin hier für die Menschen mitverantwortlich und damit eine Altenhilfeeinrichtung in Zukunft noch funktioniert, engagiere ich mich da auch, weil da sind meine Mitarbeitende später, die da gepflegt werden. Also das sind meine ehemaligen und meine aktuellen haben ihre Eltern da. So. Also ich glaube, diese Systeme brauchen in Zukunft regionale Unterstützung. Also wir haben schon ehrenamtliches Engagement. Wir haben ein Sozialgesetzbuch, woraus es eigentlich finanziert wird. Wir wissen aber, es ist ganz schwer, heute niveauvoll in Steine zu investieren und das noch irgendwie refinanziert zu kriegen. Also manchmal braucht es noch ein kleines bisschen. Und da kann ich mir vorstellen, dass auch ja die Träger mal auf Unternehmen zukommen und sagen, ist das nicht etwas, was auch was für dich
gemeinsam,
was sein
kann. Genau, was wir genau, gemeinsam also, machen können.
Dass diese lokale und regionale Zusammenarbeit, da, ich glaube wirklich, da steckt viel Kraft drin. Deswegen funktioniert viel in der Ems-Achse und das wird in Zukunft vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch mal notwendiger.
Dirk, vielleicht noch mal aus deiner Sicht.
Ja, also um an Johannes anzuschließen, wo, wenn nicht hier? Ich glaube schon, also dass wir hier, ist ja ein Riesenfund, dass wir haben, dass wir so viele Unternehmen auch haben, die genau hier ihren Sitz haben. Die Inhaberinnen und Inhaber sind mit dem Schützenverein, mit dem Kirchenchor, mit dem Sportverein, wie auch immer verbunden. Und ich glaube, das ist ein Riesenfund, dass wir das auch solche Projekte möglich macht. Und der andere Punkt, weil wir jetzt ja auch ein Stück weit über Geld und was wichtig ist an Spenden und Ähnliches gesprochen haben. Ich glaube, wir müssen, wenn man so Wünsche ja kurz vor Weihnachten äußern darf und so zum Abschluss, vielleicht einfach auch ein bisschen wieder aufmerksamer werden, so ein bisschen nach links und rechts schauen, wo fehlt es vielleicht Beschäftigten. Manchmal ist es vielleicht auch gar nicht Geld, sondern mal ist es das gute Wort, mal ist es jemanden zur Seite zu nehmen, mal das Gespräch anzubieten und eben vielleicht auch mal das Smartphone zur Seite zu legen und dann eben wirklich auch sich intensiver miteinander zu beschäftigen, insbesondere natürlich mit Kindern und Jugendlichen, aber eben insgesamt auch, weil ich glaube, wie gesagt, Geld allein kann helfen, aber löst nicht alle Probleme. Eine starke Wirtschaft alleine löst nicht alle Probleme, dieses Miteinander. Und insofern freue ich mich auch, dass wir heute da im Austausch waren und ja auch im Austausch bleiben, auch in 26.
Auf jeden Fall, ja, genau. Vielleicht noch ein kurzer Weihnachtswunsch. Ich meine, das muss jetzt nichts Persönliches sein, aber vielleicht, wie geht's euch jetzt gerade so kurz vor Weihnachten? Ich weiß, dass sowohl Dirk als auch Johannes noch ziemlich viel auf dem Zettel haben. Wann kommt für euch so die Weihnachtsruhe dann tatsächlich auf und welche Wünsche habt ihr? Ich fange einfach mal mit Dirk an. Wie sieht's aus? Du, Südafrika ist ja hinter dir, ne? Aber war vielleicht ganz schön, aber ist es jetzt auch die Kälte und die Dunkelheit und die Kerzen und der Weihnachtsmarkt, der dich noch ein bisschen locken kann?
Ja, ich bin gar nicht so der ganz typische Weihnachtsmarktgänger, aber trotzdem ist die Zeit hat ihren Charme und auch in der Tat mit Kerzen und mit Familie. Südafrika hat nochmal ein Stück weit gezeigt, dass wir vielleicht auch bei bestimmten Themen entspannter sein müssen. Wir reden häufig natürlich
über erste
Weltprobleme. Also das sind auch Dinge,
absolut.
Wenn man da mal das Elend sieht, dann muss man sich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle nicht über andere Dinge unbedingt so aufregen. Was ich mir wünsche ist, also weil du die Frage gestellt hast, am Wochenende vorher, sag ich mal, da fängt Weihnachten so richtig an, also ab so 19., 20., dann sind die Termine durch, aber wie gesagt, genießen kann es vorher. Aber der Wunsch wäre eigentlich für 26, dass wir es hinbekommen, tatsächlich ein Stück weit wieder positiver in die Zukunft zu schauen, mehr miteinander zu sprechen, ist vielleicht etwas hochtrabend, aber es geht in 26 aus meiner Sicht nicht viel mehr oder weniger auch um unser Demokratieverständnis, um den Dialog und in unserem gemeinsamen Interesse, den Menschen so im Mittelpunkt zu haben, glaube ich, ist klar, was wir uns 26 politisch wünschen und nicht wünschen.
Ja, Johannes.
Ja, also ganz persönlich ist das bei mir wie bei Dirk auch. Also meine Weihnachtsstimmung stellt sich erst wirklich kurz vor Weihnachten ein, weil doch irgendwie alles an Tagungen und Konferenzen in November und Dezember gestopft wird. insofern ist noch viel zu tun. Dann wünsche ich mir über Weihnachten keine Krise in irgendeiner Einrichtung und dass die Menschen da gut versorgt und leben können. Ja, und für das nächste Jahr, glaube ich, so zwei grundlegende Wörter für mich. Das eine ist ein bisschen mehr Vertrauen, ein bisschen weniger Kontrolle, ein bisschen weniger aufeinander gucken und sich sagen, was man falsch macht. Und das zweite Wort wäre dann zuhören. Wir sind doch so weit auseinander, dass irgendwie ein falsches Wort schon sofort ganze den Bereiche der Bevölkerung auch, genau, gegeneinander aufbringt, wo ich so sage, nun ein bisschen die Bälle flach halten an der einen oder anderen Stelle. Und da versuchen wir als Caritas unseren Beitrag zu leisten. Also schon für Menschen einzutreten, aber nicht jedes Wort immer auf die Goldwaage legen, sondern dann miteinander ins Gespräch zu kommen. Also Vertrauen und Zuhören.
Also wenn Sie ein bisschen mehr erfahren wollen über die Caritas im Bistum Osnabrück, www.caritas-os.de, da steht eine ganze Menge, auch viel von den Themen, die wir heute besprochen haben. Wenn Sie sagen, ich habe jetzt noch ein Firmenjubiläum, da könnte ich noch vielleicht statt irgendwie Geschenken eine Spende an die Caritas für auch meine tatsächlich vor Ort sich befindenden Vereine, fürs Altenheim, für einen Kindergarten, dann tun Sie das einfach. Sie finden dort auf jeden Fall die richtigen Ansprechpartner und die richtigen Adressen. Ich wünsche jetzt allen erstmal vielleicht nicht erholsame, aber doch eine leistbare Zeit kurz vor Weihnachten und dass wir uns dann in aller Frische und mit viel positiven Gedanken im neuen Jahr dann wieder treffen. Dankeschön, Dirk, dass wir die Arbeit der Caritas jetzt auch über das Ems-Echo darstellen konnten. Also allen nochmal ein schönes Fest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und viel Mut und Vertrauen für die Zukunft. Das war's für heute. Das war das Ems-Echo für Dezember. Und wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Also kommen Sie auch gut rüber. Dankeschön.
Das war Ems-Echo, der Podcast der Ems-Achse. Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keine weiteren spannenden Einblicke in unsere Region. Tschüss und bitte alle morgen.